Skobel im Gespräch. Gast in dieser Episode ist Rieke Havertz. Sie ist internationale Korrespondentin bei der Zeit und seit 2020 Co-Host des Podcasts Okay America. Mehrere Jahre hat sie aus Washington über das Land berichtet, in das sie sich vor über 20 Jahren verliebt hat, auch wenn sie manchmal an ihm verzweifelt. Havertz hat in Leipzig und an der Ohio University in Athens Journalismus und Amerikanistik studiert. Im letzten Jahr erschien ihr Buch Goodbye America, die USA und wir, eine Neuvermessung. Skobel. Philosophie, Wissenschaft und Leben im Gespräch.
Guten Morgen, Rieke. Ich erwische dich kurz nach dem Aufstehen in Washington. Was machst du?
Gerade habe ich mir noch einen Kaffee gemacht, damit ich für dieses Gespräch gerüstet bin. Aber eigentlich bin ich hier, um den deutschen Außenminister Johann Wadephul auf seiner Reise in die USA zu begleiten. Und heute ist der letzte Tag, bevor wir dann zurück nach Berlin fliegen.
Und begleiten heißt, da waren vor allen Dingen Gespräche jetzt mit dem amerikanischen Außenminister geplant. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Gespräche auch über Grönland, da müssen wir auch drüber reden. Und das New York Times Interview mit Donald Trump, in dem er ja sagt, dass er selber für sich der absolute moralische Maßstab ist.
Also, ja, wenig überraschend, dass er das gesagt hat, aber das ist natürlich dann im Umgang mit ihm in der Konsequenz schwierig für alle Partner, Freunde. Freunde sind wir, glaube ich, vielleicht in Deutschland gerade gar nicht mehr, aber ja, im Zentrum stand ein Treffen von Wadephul mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio. Auf dem Weg in die USA wurde aber auch noch ein kleiner Halt in Island eingelegt. Da wurde sich mit der isländischen Amtskollegin besprochen, das sicherlich natürlich auch im Kontext der aktuellen Grönland-Debatte. Und dann gibt es hier noch Gespräche tatsächlich auch auf dem Kongress. Also es wird noch Gespräche mit Senatoren geben, mit Abgeordneten. Also natürlich der Versuch, auch hier breit zu sprechen in den USA und nicht nur mit den Regierungsvertretern.
Weil es gibt ja offensichtlich, wenn wir jetzt schon bei Grönland sind, also es gibt ja offensichtlich auch bei den Republikanern einige, die sagen, also so kannst du das nicht machen.
Ja, das ist umstritten, weil es natürlich diese Anspruchshaltung, die Donald Trump so offen an Grönland formuliert, innerhalb des NATO-Bündnisses geschieht.
Richtig.
Und auch innerhalb einer Vereinbarung, die die USA ja schon seit 1951 haben, nämlich mit Dänemark, dass sie in Absprache auf Grönland ihre militärische Präsenz erhöhen können. Und insofern ist das, was Donald Trump ja gerade immer argumentiert, dass es darum geht, dass er Sicherheitsbedenken hat, dass durch den voranschreitenden Klimawandel, der ja im arktischen Raum viermal schneller voranschreitet als im Rest der Welt, sich dort eben neue Sicherheitsbedenken schneller ergeben werden, weil auf der anderen Seite auch Russland als großer Anrainer der Arktis und China, die zwar gar kein richtiger Anrainer sind, aber Ansprüche stellen an diesen Raum, natürlich die Welt sehr viel enger zusammenrückt, dort oben in der Arktis, in dieser Region, die wir so wahnsinnig lange übersehen haben. Und Grönland ist halt strategisch mittendrin. Und das könnte aber natürlich diese US-Regierung alles gemeinsam im NATO-Bündnis regeln und dann auch noch in bilateralen Absprachen mit Dänemark. Und deswegen ist es natürlich etwas, was auch durchaus bei konservativen Politikern hier nicht ganz verstanden wird, weil es eben auch für so einen großen Dissens sorgt. Jetzt haben sich ja sowohl der deutsche Außenminister als auch Friedrich Merz, der Bundeskanzler, sehr optimistisch gezeigt, dass man eben über diese Sicherheitsbedenken im NATO-Rahmen sprechen wird. Das war das, was Wadephul auch in diesen Tagen immer wiederholt hat. Wir können diese Sicherheitsbedenken jederzeit besprechen, aber gemeinsam innerhalb des Bündnisses mit den USA und nicht gegen die USA. Die große Frage ist immer nur, wenn eben der einzige moralische Kompass für Donald Trump ist, wird er das dann auch am Ende so akzeptieren. Aber alles, was wir hier gehört haben, auch aus der Delegation, war das Gespräch mit dem Außenminister Rubio zumindest sehr gut. Es dauerte deutlich länger als angedacht. Und da wurde unter anderem auch über Grönland gesprochen, aber die Themenliste ist ja eben gerade lang und die Themenliste ist auch gespickt mit sehr viel Konfliktpotenzial und Grönland ist da nur ein Thema, aber das wurde auf jeden Fall länglich besprochen und natürlich gab es dann auch noch von Wadephul am Montagabend einen Kurztrip nach New York, wo er noch den UN-Generalsekretär Guterres getroffen hat, das sicherlich auch in Doppelfunktion, zum einen wirbt Deutschland ja um einen nicht ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, zum anderen ist das aber natürlich auch ein symbolischer Besuch gewesen. Also mein Eindruck war, man hat um diesen Rubio-Besuch, da merkt man, das ist noch sehr früh ist bei mir, hat man eine Klammer gesetzt, glaube ich, versucht zu setzen, nämlich mit dem Stopp in Island, bevor man kam, und dann noch mit dem Besuch in New York, um auch zu sagen, wir finden die UN wichtig, wir stehen zu den Vereinten Nationen, wir setzen auf multilaterale Bündnisse, und die USA haben sich ja aus vielen Organisationen jetzt gerade auch wieder zurückgezogen, darunter auch viele UN-Organisationen. Insofern ist, glaube ich, die Freundlichkeit, mit der der deutsche Außenminister immer in die Gespräche reingeht, dann auch eingebettet, um solche Besuche zu symbolisieren. Uns sind sehr viele Themen auch wichtig. Und er hat auch gesagt, wir bedauern das, dass die USA hier rausziehen sich aus diesen internationalen Gemeinschaften, weil das soll ja auch das Signal sein, lasst uns das doch miteinander klären, weil die Bedrohungen von Russland, von China, die bleiben ja ohnehin.
Das erklärt ein bisschen, wie Trump die Sache, also der deutsche Außenminister, finde ich, geht sehr freundlich immer an die Sache ran. Trump macht klar, dass ihm internationale Abmachungen, das hat er auch in dem New York Times Interview gesagt, letztlich völlig egal sind. Das ist nicht sein Kompass, nach dem er sich richtet. Und um nochmal bei Grönland zu bleiben, da gibt's ja mindestens mal drei unterschiedliche Aspekte. Also der eine ist, wenn ich sage, ich mache das zur Not militärisch, habe ich einen Spaltpilz innerhalb der NATO. Das wäre ein Bruch, wahrscheinlich
das Ende der NATO.
Das wäre das Ende der NATO, da sind wir uns einig. Das zweite ist, es gab gerade im Deutschlandradio ein Interview mit Robert Habeck über Dänemark, der wohl für einen dänischen Think Tank auch arbeitet, was mir gar nicht so...
gerade in Kopenhagen, genau.
Genau, was mir gar nicht so klar war. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Thema Grönland eigentlich seit weit über 100 Jahren ein Thema amerikanischer Außenpolitik ist. Deshalb auch die militärische Basis, und das ist ja die größte militärische Basis auf Grönland überhaupt, die er auch ausweiten könnte. Also das ist nicht kein neues Thema, das ist wie so viele Trump-Themen, zum Beispiel die 2% Verteidigung und so weiter, das ist wie viele Trump-Themen, eins, was schon lange in der Pipeline ist. Und dann gibt's noch ein drittes Thema, und das hat natürlich mit Klimawandel und Bodenschätzen zu tun. Und da ist mir auch überhaupt nicht klar, warum nicht die Europäer selber schon mal etwas früher auf die Idee gekommen sind, dass sie möglicherweise mit Grönland was machen könnten. Was Punkt 2, also die militärische Analyse angeht, hat Trump ja vollkommen recht. Das wäre für Europa, also sollte es wirklich eine russische oder eine chinesische Aggression geben, in keiner Weise zu halten. Aber was mich eben wundert ist, sagen wir mal, wie naiv oder überrascht Europa über diese Diskussion ist.
Ich glaube, du hast total recht in allem, was du sagst. Trump hat übrigens auch schon in seiner ersten Amtszeit immer über Grönland gesprochen. Also das kommt jetzt nicht in der zweiten Amtszeit völlig überraschend. Ich glaube, am Anfang dieser zweiten Amtszeit von Donald Trump, also ungefähr genau vor einem Jahr, es ist ein paar Tage, bis er einjähriges Jubiläum hat, aber er hat ja sehr früh, hat er ja Grönland angesprochen, aber auch im Kontext anderer Dinge, wie zum Beispiel Kanada, 51. Bundesstaat, Panama-Kanal. Das wurde eben in sehr viel Dinge gekleidet, wo man gedacht hat, also das ist doch absurd. Und dann hat man es, glaube ich, nur so semi-ernst genommen. Und der globale Kampf um die Arktis, der läuft ja längst, genau wie du es beschrieben hast, durch den voranschreitenden Klimawandel, dadurch, dass wir wissen, dass Russland dort enorm militärische Präsenz aufbaut, dass es auch schon gemeinsame Übungen zwischen China und Russland gegeben hat. Das wurde als Seerettungsmaßnahmen verkauft, aber natürlich wird da versucht zu kooperieren. Man vermutet enorme Rohstoffe, wenn das Eis weiter schmilzt. Und es gibt natürlich auch schon Unternehmen, die versuchen, sich in Grönland zu engagieren. Ich war interessanterweise Ende September, Anfang Oktober dort, genau für diese Fragen, für diese Recherchen. Und es gibt aber natürlich Infrastrukturprobleme. Also das ist jetzt auch nicht so, dass das Eis da schmelzen wird. Und dann haben wir erstmal über den Klimawandel und die Folgen da noch gar nicht drüber gesprochen. Aber wenn wir jetzt nur einmal den Business Case nehmen, dass nämlich dann dort irgendwas zu holen ist, muss ja auch erstmal die Infrastruktur aufgebaut werden. Und die Grönländerinnen und Grönländer sind weitestgehend autonom. Sicherheits- und Außenpolitik ist das, was sie noch enorm mit Dänemark, das ist das, was noch in dänischer Hand ist. Und das ist ja das, was die deutsche Regierung auch jetzt immer betont. die Grönländerinnen und Grönländer sollten selbst über ihre Zukunft entscheiden, mit gemeinsam mit Dänemark. Und da kommen wir zu der Naivität. Ich glaube, dass dieser Kampf eben längst läuft und Donald Trump, wie in so vielen Debatten, das Tempo erhöht. Und dann haben die Europäerinnen und Europäer Probleme, bei diesem Tempo mitzugehen. Und auf einmal ist ja Dänemark auch wahnsinnig engagiert wieder in Grönland. Es gab 2025 Sicherheitsvereinbarungen, also 2 Milliarden Euro will Dänemark sicher investieren auf den Färöerinseln und aber allen schwerpunktmäßig auch auf Grönland in Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Und als ich mit Grönländern darüber gesprochen habe, die alle übrigens, also in einer großen, großen Mehrheit, nicht zu den USA gehören wollen. Die sind ermüdet davon, dass Donald Trump so einen Fokus auf diese Debatte legt, dass jetzt so viele Menschen da hinkommen und immer sagen, was haltet ihr denn von Donald Trump? Und alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das wollen wir auf keinen Fall. Aber eigentlich wollen sie auch nicht unbedingt sich näher an Dänemark und damit Europa binden, weil Dänemark, die stellen sich gerne als guter Kolonialist dar. Aber natürlich ist es auch ein extrem problematisches Verhältnis, eben weil es der Kolonialist ist und das Land, das unterdrückt wurde. Und die sagen aber jetzt gerade pragmatisch, wir sind natürlich gerade nicht aufgestellt, um uns wirklich unabhängig zu machen, gänzlich unabhängig zu machen. Und dann suchen wir eher die Nähe zu Dänemark und Europa in sicherheits- und außenpolitischen Fragen, sicherlich auch in wirtschaftlichen Fragen. Und dann gab es einige Stimmen, die gesagt haben, immerhin das hat Donald Trump geschafft, dass Dänemark und Europa sich jetzt mal mehr kümmern.
Interessanterweise gibt es ja sogar schon, ich glaube, die ist vor 2 Jahren produziert worden, eine Fernsehserie, die sich mit dem Thema beschäftigt. Das zeigt einfach nur, dass im fiktionalen Bereich, ich meine, das ist jetzt eine random Nebenbemerkung, ja, aber dass im fiktionalen Bereich sich offensichtlich Leute mit dem Thema schon längst auseinandergesetzt haben, dass ja auf der offiziellen Liste der politischen Themen bei uns und auch in der EU gar nicht vorkam. Du hast ja jetzt erklärt, warum eigentlich.
Ich glaube nicht, dass es gar nicht vorgekommen ist. Es gibt ja auch sehr viel. Es gibt zum Beispiel auch den Arctic Circle, wo gemeinsam gearbeitet wird von allen arktischen Anrainerstaaten. Und also ich glaube, dass es da schon einen Fokus gibt. Es gibt auch in Grönland das Joint Arctic Command. Also das ist unter dänischer Verteidigungs, also es ist der dänische Verteidigungsminister und die haben da auch eine große Basis. Und mit dem General habe ich auch gesprochen und das ist natürlich schon, dieses Engagement gibt es schon immer. Ich glaube nur, dass das so in den Fokus gerückt ist. Das ist natürlich dann immer dieser Trump-Moment und dann wird es groß und dann wird es groß, weil Trump so unberechenbar ist und weil Trump nicht sagt, hört mal zu, liebe NATO-Mitgliedstaaten, ich bin jetzt hier wieder im Weißen Haus und ich sehe, dass das mir mit Grönland Sorgen macht und mit dem arktischen Raum, wie können wir das gemeinsam lösen, sondern denn dann denkt Donald Trump eher in seiner ihm ja auch eigenen Art, ich sag's mal sehr flapsig, haben ist besser als brauchen. Also er will's ja dann haben, er will's besitzen. Und wir sehen ja gerade, dass diese außenpolitische Agenda von Trump sich auch verändert hat und dass das, was er am Anfang innenpolitisch America First genannt hat, also eine komplette Abschottung aus vielen außenpolitischen Bereichen, jetzt gar nicht mehr so gilt, sondern dass es jetzt schon auch eine America First Außenstrategie gibt, die sehr imperialistische Züge trägt und in der er sich eigentlich vorstellt, dass die Welt sich aufteilt. Und wenn wir jetzt über diese Einflusssphären sprechen und sagen, okay, er sieht da die USA, China und in seiner Welt Russland, wo ist denn dann eigentlich Europa und wie stellt sich Europa da auf? Und das sind Fragen, von denen manchmal hat man den Eindruck, sehr viele in Europa immer noch überrascht sind und Schwierigkeiten haben, Antworten zu formulieren.
Wir haben ja unlängst, noch gar nicht lange her, ich glaube 1,5 Monate in Köln miteinander gesprochen über dein Buch Goodbye America. Und mir ist eine Sache, die du gesagt hast, ist mir seitdem durch den Kopf gegangen. Du hast ja gesagt, also du liebst dieses Land, du bist lange da gewesen und hast gesagt, ja, das ist trotzdem ein Land, das ich doch nie ganz verstehen werde. Das hast du auch geschrieben. Und ich habe mich gefragt, wie funktioniert das mit dem Verstehen eigentlich? Woran liegt das eigentlich? Und eine Idee, die mir da gekommen ist, ist, dass offensichtlich dieses Land nach anderen Maßstäben funktioniert, als das, was wir, sagen wir mal, europäische Aufklärung oder vielleicht auch Rationalität nennen. Das merkt man im Moment daran, dass die amerikanische Politik offensichtlich ja sehr unterschiedliche Vorstellungen von internationalen Rechten und ihrer Geltung hat. Also meine Frage ist, warum glaubst du oder warum ist es so schwer, Amerika zu verstehen?
Wahrscheinlich ist es am Ende schwer, jedes andere Land wirklich zu verstehen, weil es uns eben nicht zu eigen ist, weil wir eben in allen Bereichen dann doch ein bisschen unterschiedlich ticken. Ich glaube, die US-amerikanische Geschichte, die ist ja auch geprägt von einer ganz anderen Grundidee als jetzt die europäische. Es ist, das merkt man auch, wenn man hier unterwegs ist, mit vielen Leuten spricht. Es ist ihnen ja auch wahnsinnig wichtig, dieser Aufbruch in was Neues, diese Durchsetzungsfähigkeit, diese sich freimachen von was Altem und dann seinen eigenen Weg zu gehen, also our way of life. Das ist ja etwas, was extrem stark ausgeprägt ist, dass jetzt diese Geschichte der weißen Vereinigten Staaten natürlich auch wiederum mit Unterdrückung von Native Americans zu tun hat, wird in dieser Erzählung ja ausgeblendet. Aber wenn ich jetzt mal in dieser Erzählung bleibe, die Vereinigten Staaten über sich und ihre Gründung erzählen, ist es ja immer eine von enormer Durchsetzungsfähigkeit und wir haben etwas Großes geschaffen, wir haben vielleicht das Größte geschaffen, das größte demokratische Experiment und das mit der Demokratie, das ist aber Donald Trump natürlich lästig, weil das ist mühsam. Also das ist, hat man gesehen, George W. Bush, der in den Irak einmarschiert ist, aber nicht nur einfach Regime Change wollte, sondern natürlich auch Nationbildung wollte. Also er wollte natürlich demokratische Werte da reintragen. Ich glaube, damit belastet sich die Trump-Regierung gar nicht mehr, weswegen diese Außenpolitik dann auch ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, man muss verstehen, dass dieser Grundgedanke, dieser Stolz auch auf das, was die Amerikanerinnen und Amerikaner aus ihrer Sichtweise heraus geschaffen haben mit dieser Gründung der Vereinigten Staaten, das ist sehr ausgeprägt. Und das macht ja auch diesen Patriotismus auch dieses teilweise übermäßige Selbstbewusstsein. Ich habe immer das Gefühl, dass bei diesem Selbstbewusstsein, da geraten wir immer aneinander, wir Europäerinnen und Europäer und die Amerikaner, wo ich dann auch manchmal denke, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Als ich vor über 20 Jahren nach Ohio gezogen bin, von allen Orten, also es ist auch nicht New York oder Westküste gewesen, und trotzdem war irgendwie, hatten die alle so ein Unglaub, und ich kam aus der norddeutschen Provinz, und da dachte ich so, eigentlich natürlich ganz ähnlich, also jetzt nichts davon, also einfach normale Leben, und trotzdem haben so viele das Gefühl gehabt, naja, wir können alles schaffen, und das bewundere ich, aber das verstehe ich manchmal auch nicht ganz.
Also bei dem, was du sagst, gehen mir zwei Dinge durch den Kopf. Das eine ist sozusagen der Blick von innen, das andere eher von außen. Der Blick von innen, als ich in den USA war, habe ich viel mit dem Native American Indian Movement zu tun gehabt. Und wenn du dir nur mal für einen Moment vorstellst, also die Sorben würden auf Reservaten in Deutschland leben, auf denen sie Uran schürfen, wie die Fliegen sterben, ganz viele Drogen, in der Regel Alkohol, abhängig waren, sie keine politische Stimme haben. Ich meine, was wäre da los? Also es gehört schon eine, wie soll ich mal sagen, massive Arroganz dazu, diese ganzen Native American People schlicht zu übersehen, mal abgesehen von anderen People of Color, also das ganze Black Movement und so weiter. Black Liberation Movement. Das ist das, was mir von innen sozusagen immer ein bisschen schwer gefallen ist mit Amerika. Nach außen, ich habe mir mal den Spaß gemacht, das war, bevor wir uns unterhalten haben in Köln, mir mal anzugucken, was eigentlich amerikanische Präsidenten in der Vergangenheit gemacht haben. Also worüber haben sie sich hinweggesetzt? Ich will jetzt nicht die ganze Litanei, das fängt wirklich bei Lincoln an, die ganze Litanei aufzählen. Aber wenn du zum Beispiel nur mal an Ronald Reagan denkst, der gesagt hat, ich will keine Kommunisten in Lateinamerika haben. Ich weiß, ich werde nicht wissen, was ihr da macht, aber lieber CIA, macht was. Verhindert den Kommunismus in Lateinamerika. Und das hat dazu geführt, dass unter dem Deckmantel eines War on Drugs tatsächlich Todesschwadronen finanziert worden sind. Das war mit amerikanischen Geldern, das war mit amerikanischem Know-how. Es gab die Oliver North, also die Iron Gate oder Iran Gate Verhandlungen, also wo mit Drogengeldern Waffen für den Iran gekauft worden sind und so weiter. Mit anderen Worten, und das kannst du über Guantanamo und so weiter, das kann man wirklich die Linie bis heute ziehen. diese, wie soll ich das mal sagen, von der Tendenz her rücksichtslose Außenpolitik, die immer schon eigentlich Make America Great und Schütze deine Einflusssphäre war, in Klammern, die war lange Zeit in Europa, ist sie jetzt nicht mehr, Klammer zu. Das ist eigentlich ein Ding, was es schon ganz, ganz lange gibt und das nun in Trump, der sicher sehr eigen ist und, ja, wie soll ich sagen, also vieles wie so ein Brennglas nochmal sammelt und gleichzeitig über die digitalen Medien verstärkt. Das ist so eine Figur, wo das quasi explodiert. Aber siehst du das nicht ähnlich, dass nach innen sehr viel, wie soll ich mal sagen, Blindheit dazu gehört, zu übersehen, was da passiert ist, als Stichwort Native American Indians, und nach außen es ganz oft eine rücksichtslose amerikanische Politik gegeben hat?
Absolut. Ich würde jetzt zur Verteidigung der USA ganz kurz sagen, dass das wahrscheinlich fast jedem Land immanent ist, dass man ja den blinden Fleck nach innen hat und nach außen etwas anderes propagiert. Aber das, was du gerade aufzählst, absolut ist das so. Amerikanische Außenpolitik war schon immer davon geprägt, wie jede nationale Außenpolitik natürlich am Ende von nationalen Interessen geprägt ist. Aber die USA, die eben für die längste Zeit ja auch so einen moralischen Anspruch auch immer sehr offen formuliert haben an ihrer Außenpolitik, haben am Ende immer eine eiskalte Machtpolitik betrieben und nicht nur republikanische Präsidenten, auch demokratische Präsidenten. Und selbstverständlich ist es eine enorme Diskrepanz zwischen dem, was die US-Amerikaner nach innen vor sich hertragen, wenn sie über ihre Traditionen, über ihre Gründungsgeschichte, auch über die Großartigkeit ihrer Nation sprechen und das, was sie dann alles verdrängen. Du hast den Umgang mit Native Americans angesprochen, den unfassbaren Rassismus, den dieses Land in sich trägt, bis heute die Nichtbereitschaft über Fehlverhalten wirklich eine offene Debatte zu führen, das gibt es ja oft gar nicht hier. Und das ist etwas, was dann auch schwer zu verstehen ist. Und ich glaube, der Unterschied zu Trump ist nicht nur das, was du beschrieben hast mit der Verstärkung in der heutigen Zeit, in der wir leben, sondern auch die Ruchlosigkeit, mit der Donald Trump und die Bewegung, die hinter ihm steht, das betreibt und dass sie sich eben frei machen in weiten Teilen von juristischen Grenzen, von Dingen wie Völkerrecht, teilweise auch von dem, was in der US-Verfassung steht, von moralischen Rahmen, von denen wir dachten, dass sie nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die westliche Wertegemeinschaft ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist dann nochmal das Level, was sich jetzt verändert hat, zu dem, was man schon immer auch an US-amerikanischer Außenpolitik kritisieren konnte und kritisieren musste.
Während du das gesagt hast, ist mir was durch den Kopf gegangen. Du hast ja gesagt, es ist ganz wichtig, die Menschen in Amerika zu verstehen. Und es scheint so zu sein, dass Leute wie Vance, nicht nur mit seinem Hillbilly Elegy, also nicht nur in seinem Roman, sondern auch in seinem politischen Verhalten, offensichtlich diese Leute sehr viel besser, wie soll ich mal sagen, lesen können, also sehr viel besser verstehen und vielleicht auch mit ihnen umgehen können als die Demokraten. Ich habe nie so ganz verstanden, woran das eigentlich liegt, aber während du jetzt gesprochen hast, habe ich die Idee gehabt, vielleicht lag das daran, dass die Demokraten in gewisser Weise die Repräsentanten des europäischen Denkens, also einer gewissen, wie soll ich mal sagen, ja, traditionellen Aufklärung, dass die Demokraten europäisch geframed sind und so Leute wie Vance eben gerade nicht.
Ja, das kann gut sein. Vance lehnt ja auch Europa in ganz vielen Bereichen ab. Also er hat ja wirklich keine Liebe für Europa und keine Verbundenheit zu Europa. Und da haben wir, glaube ich, auch in Köln schon drüber gesprochen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass für gewisse Kreise, also auch für einen Donald Trump, der sich das Oval Office mit sehr viel Gold vollstopft, das Performative, was das Europäische im Althergebrachten hat und dass man irgendwie sich gerne zum Beispiel beim NATO-Gipfel in Den Haag beim niederländischen Königspaar unterbringen lässt und dort residiert und Schlösser und Pomp und Protz und das nimmt man irgendwie noch gerne mit Und das ist noch so der Backdrop, in dem man sich in Europa bewegt. Aber ansonsten wird Europa keine Relevanz mehr zugeschrieben. Vor allen Dingen jetzt aus Trumps Sicht erneut, weil er, das hat er ja auch vor den Vereinten Nationen im September formuliert, als er im Grunde schon ein Europa-Bashing begonnen hat, was sich dann mit der nationalen Sicherheitsstrategie, die im November veröffentlicht wurde, fortgeschrieben hat, dass Europa für seinen eigenen Untergang sorgt, aufgrund der Klimapolitik, aufgrund der Migrationspolitik. Und das ist ja auch eine Arroganz von außen zu sagen, so geht's nicht, liebe Leute, sondern ihr müsst es so machen, wie ich es möchte oder wie ich es mache, und dann kommt auch das Gilded Age. Und wenn man aber dann sich in Amerika umtut, hier ist halt wirklich ganz, ganz viel Nicht-Gold, was glänzt, und die Menschen in Arkansas oder in Ohio oder in Texas, die kämpfen jeden Tag darum, irgendwie über die Runden zu kommen. Und das ist ja etwas, was eine totale Diskrepanz ist zu dem, was Donald Trump als Anspruch formuliert, auch innenpolitisch an Amerika, und dem, was die Realität ist. Und noch eine Schleife zu den Demokraten. Ich glaube, dass die Demokraten das lange Zeit auch nicht mehr gut haben transportieren können, dass sie sich eigentlich um die normalen Bürgerinnen und Bürger kümmern, sondern dass es eben im auch aufklärerischen Sinne natürlich die Partei war, die deutlich schneller, deutlich progressiver wurde, die sich auch sehr viel um intellektuelle Belange gekümmert hat, damit dann eben hier oft zu so einer Küstenelitenpartei wurde und man dann gesagt hat, ja, aber die Menschen in Michigan, den Autoschrauber aus Detroit, den die Demokraten natürlich die längste Zeit, weil sie waren die Arbeiterpartei für die längste Zeit, den haben sie verloren, weil der Schrauber aus Michigan, der versteht nicht mehr, was die Demokraten da politisch und rhetorisch kommunizieren. Und ich glaube, da ist schon was dran, also so eine gewisse Abgehobenheit muss man den Demokraten schon, auch wenn man jetzt auch zum Beispiel den Wahlkampf 2024 betrachtet, muss man ihnen schon zuschreiben. Und das haben sie viel zu spät erkannt, obwohl eigentlich schon die erste Wahl von Trump 2000 gegen Hillary Clinton das sehr deutlich gemacht hat, dass die Demokraten Schwierigkeiten haben, diese Menschen zu erreichen. Und ich glaube, da liegt die Herausforderung für die Demokraten, zu sagen, wir hören euch und wir sind immer noch die Partei von den ganz normalen Menschen. Das heißt aber ja nicht, dass man alles, was man an progressiven Themen oder auch an Offenheit gegenüber Diversität oder anderen Themen aufgeben muss. Ich glaube, die Kunst für die Demokraten liegt darin, beides miteinander zu vereinen. Und das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Und ich glaube, dass viele in Amerika das Gefühl hatten, ihnen sollte das so aufgezwungen werden. Also ich muss das jetzt alles so mitgehen, was die Demokraten propagieren. Aber man muss natürlich nie alles mitgehen. So.
Aber das ist natürlich total schwierig, wenn du im Zwei-Parteien-System bist. Ne? Was du ja, da kommen die Amerikaner ja auch so schnell nicht raus. Und du hast eben eine liberale, progressive Partei. Du hast gerade gesagt, eher Fortschritt. Ich würde auch sagen, die Demokraten waren aber immer so ein bisschen universitär geframed. Und damit hängt sicher auch zusammen diese Zerstörungswut Richtung amerikanische intellektuelle Elite und Richtung amerikanische Universitäten, die ja nun Teil wieder des technologischen Fortschritts in Amerika eigentlich möglich gemacht haben. Aber die Demokraten waren eben, habe ich das Gefühl gehabt, sehr eng damit verbunden und haben eben die Leute, von denen du gerade gesprochen hast, irgendwie zurückgelassen oder nicht mitnehmen können. Und ich frage mich wirklich, wie die das hinkriegen wollen und gleichzeitig an ihren liberalen Fortschrittsideen festhalten wollen. Das ist mir im Moment gar nicht klar, wie das gehen soll.
Das ist natürlich auch wahnsinnig schwer. Und übrigens, Chuck Schumer hat schon vor Jahren irgendwann mal öffentlich gesagt, naja, für jeden, den wir halt verlieren, irgendwo im ländlichen, eher im konservativen oder moderaten Bereich, gewinnen wir halt jemanden auf der Diversitätsseite dazu oder in den Suburbs der großen Städte, also die Suburban Housewife, die war schon damals im Grunde genommen, und das hat sich überhaupt nicht ausgezahlt. Und das, worüber hier auch über Jahre gesprochen wurde, dass die Demokraten natürlich das am Ende für sich entscheiden werden, weil der demografische Wandel dafür sorgen wird, dass die Weißen irgendwann in der Zukunft nicht mehr die Mehrheit stellen werden, hat zum Beispiel auch übersehen, dass zum Beispiel die große Gruppe der Hispanics hier in den USA, die sind ja kein Monolith, die sind ja nicht alle automatisch demokratische Wähler, weil es eben viele gibt, die wenn man von der Werteseite es betrachtet, eher wertkonservativ sind und sich dann eben teilweise nicht aufgehoben fühlen. Und ich glaube, das muss man sagen, dass man auch sagt, das meinte ich gerade mit, man muss ja nicht alles mitgehen. Und man kann ja als demokratische Partei auch sagen, wir können anerkennen, dass man nicht jeden progressiven Fortschritt in der Identitätspolitik jetzt zum Beispiel, das muss ja nicht jeder unterschreiben, aber wir müssen trotzdem nicht das unterdrücken. Wir können ja für beides einstehen. Wir können dafür einstehen, dass Menschen in diesem Land so leben können, wie sie wollen. Und das ist ja etwas, was Trump versucht zu unterdrücken. Also alles an Diversität wird ja klein gemacht. Und ich bin unbedingt dafür, dass demokratische Parteien sagen, jeder sollte so leben können und Lebensentscheidungen treffen können, wie er oder sie es möchte. Das heißt aber ja nicht, dass man sagt, wenn andere Leute anders leben, dass das dann inakzeptabel ist. Und ich glaube, das zu versuchen und auch eher zu versuchen, es geht doch hier darum, und ich glaube, das habe ich auch schon, du kennst die Geschichte schon, ich habe sie in Köln erzählt, aber ich erzähle sie hier gerne nochmal, als ich im vergangenen Jahr im Wahlkampf, im vorvergangenen Jahr, Gott, mein Gott, wir haben ja schon 2026, im Wahlkampf war und bei einer Trump-Veranstaltung war und da mit einem sehr netten Trump-Wähler gesprochen habe, die sind ja auch nicht alle verrückt, wirklich nicht, aber der hatte ganz normale Sorgen und Bedenken über sein Leben und der dachte halt, Trump ist die Antwort darauf und dann hat er mich irgendwann gefragt, sag mal, wie sind eigentlich die Leute, die bei Harris anstehen? Und der wusste überhaupt nicht mehr, wer seine eigenen Nachbarn sind und er wollte, dass ich, die europäische Journalistin, ihm das erkläre. Das fand ich zum einen erstaunlich und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich habt ihr, weil ich ja auch ganz viel bei Harris gestanden habe, im Kern wollen doch alle Menschen das Gleiche, nämlich, dass sie möglichst gut leben können, so. Und nur die Wege dahin sind so anders und in diesem Zwei-Parteien-System ist man dann so schnell darauf festgelegt, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich. Und ich glaube, weil wir dieses Zwei-Parteien-System nicht aufbrechen können, müssen die Demokraten aber zumindest versuchen zu sagen, das, was sie ja immer sein wollen, das Big Ten, so nennen, also die wollen immer das große Zelt sein, in dem sich viele versammeln können. Und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, der Ansatz mit, Wir wollen, dass ihr alle ein gutes Leben euch leisten könnt. Affordability ist ja gerade das große Thema. Das könnte eben Menschen zusammenbringen, die vielleicht in gewissen anderen Themenbereichen weiter voneinander weg sind. Und dann ist es aber natürlich, muss man versuchen, hinter die Botschaften, wie jetzt ein Zoran Mamdani in New York, der gesagt hat, ich mache Rent Freeze in New York, also ich stoppe die Mietenerhöhung. Das wird natürlich in der Realität nicht gut umzusetzen sein. Aber erst einmal hatte er mit der Politik der Botschaften, was ja Trump permanent macht, eben auch Erfolg. Es gab aber auch moderate Demokraten, die Erfolg hatten bei den Gouverneurswahlen in Virginia, in New Jersey, die auch eine Politik der Botschaften hatte, ganz anders geframed. Aber im Kern war es beides. Wir hören, dass ihr euch euer Leben nicht mehr leisten könnt und wir kümmern uns darum. Und dann muss man natürlich dahinter die ernsthafte Debatte führen und sagen, okay, jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit und jetzt versuchen wir euch zu sagen, warum unser demokratisches Programm besser ist als das republikanische Programm. Und da beginnt natürlich dann die Mühsal. Und dann ist die Frage, zahlt sich das aus oder kommt dann eben Donald Trump mit 5 KI-generierten Videos, die nicht den Fakten entsprechen und dreht die Debatte wieder um?
Was du ansprichst, ist ja ein zutiefst, und du weißt, dass ich auf meinem Kanal immer wieder über philosophische Themen rede, ist ja für mich ein zutiefst philosophisches Problem. Warum? Es geht ja eigentlich darum, wie wir Menschen, die wir immer nur im Plural leben, den Menschen gibt es eben nicht, auch wenn das eben immer so geframed werden soll, dass der Mensch doch eigentlich so ist. Also dieses Problem der Pluralität, das habe ich damals schon so empfunden, eigentlich das zentrale Problem der amerikanischen, überhaupt des amerikanischen Lebens. Ich sag das mal ganz weit und erstmal unpolitisch. Und wenn du jetzt Modelle entwickelst, mit dieser Pluralität umzugehen, und das hat Europa ja im Grunde genommen mit seinen ganzen Herzogtümern, Königreichen und so weiter und Jahrtausende lang Kampf und Krieg versucht, das hat übrigens auch, aber das ist ein ganz anderes Thema, China versucht, auch das Thema Pluralität zu lösen, aber wie gesagt, anderes Thema. Und da fällt mir immer auf, dass in Amerika offensichtlich die Lösungsstrategie, man könnte, also wenn man es religionsgeschichtlich einordnet, könnte man sagen, manichäisch ist, also so ein komplett dualistisches Weltbild eigentlich, gut, böse, hell, dunkel, Reich der Finsternis, Reich der Guten. Das ist natürlich extrem biblisch, also eine bestimmte Form von Bibelauslegung, die so sehr polarisierend eigentlich ist, was ja weit, weit, weit in die Mythologie zurückreicht. Und man könnte sagen, philosophisch, also das, was die Moderne ja gebracht hat, ist ein differenzierteres Verständnis von Pluralität, in dem sich diese Polarität zwischen Gut und Böse, Yin und Yang, Schwarz und Weiß, mehr und mehr auflöst und ausdifferenziert. Und genau das ist ja das, wogegen Trump massiv im Moment angeht. Also im Grunde genommen geht es ideologisch darum, mit Pluralität umzugehen. Und politikwissenschaftlich betrachtet geht es darum, mit diesem Zwei-Parteien-System diese Pluralität irgendwie abzubilden, ohne dabei zu scheitern. Was hältst du davon?
Ich finde es total interessant, weil ich glaube, dass dieser Pluralitätsgedanke eigentlich total verwoben ist eigentlich in der Gründungsidee der Vereinigten Staaten.
Weil theoretisch das, ja.
Also dieses schon immer absurde Versprechen, dass jeder in den USA frei leben kann, dass es jeder Pursuit of Happiness, jeder hat hier die Chance aufs Glück, wenn man schon nur mal in die Gründungsgeschichte denkt, auch Gleichberechtigung, Gleichheit, es durften nur weiße Männer mit Landbesitz am Anfang wählen. Also das war ja, hat ja so viele Menschen schon ausgeschlossen, aber und dieses Streben nach der shiny City on the Hill, was immer wieder als amerikanisches Motiv auftaucht, auch in der Politik, was auch aus einer Predigt übrigens kommt. Also das hat so einen religiösen Bezug, aber immer dieses das Streben nach der goldenen Stadt auf dem Hügel, die wir erreichen können, wo wir alle gemeinsam leben können und alle in unserer Unterschiedlichkeit leben können. Das ist eigentlich eine total amerikanische Grundidee und ich glaube, dass das ja auch das war, weil viele, die in die USA gekommen sind, die aus Europa geflohen sind, genau das ja wollten, sich auch befreien wollten von Strukturen und deswegen dieser Gleichberechtigungs- und Gleichheitsgedanke so stark gemacht wurde in dieser Gründungsgeschichte der USA. Und davon ist in der Realität immer, es war immer nur ein Streben, es war auch immer nur ein Bild, was sich oder ein Mantel, in den sich die Vereinigten Staaten gerne gehüllt haben. Und natürlich war das auf so viel, wir haben schon gesprochen, Native Americans, Rassismus, auf so vielen Bereichen, auch wenn man Armut in diesem Land betrachtet und die Menschen, wie allein sie gelassen werden in ihrer Armut, war das natürlich auf vielen Ebenen schon immer eine Lüge. Aber ich würde dir total zustimmen, das, was jetzt Donald Trump und die Bewegung hinter ihm versucht, ist natürlich diese Pluralität selbst in ihrer Unvollkommenheit komplett zunichte zu machen. Und da nutzt dieses System von gut gegen böse, republikanisch gegen demokratisch, für Waffen gegen Waffen, für Abtreibung gegen Abtreibung. Das kann man ja fast durchdeklinieren für fast jedes Thema, um das hier innenpolitisch gerungen wird. Und dann denkt man, in früheren Zeiten war das auch schon so. Also als ich 2003 ins Studium nach Ohio gegangen bin, habe ich auch schon George W. Bush, da war gerade 9/11 zwei Jahre her, der Irakkrieg lief. George W. Bush war auch in den USA ein extrem umstrittener Präsident, aber nichtsdestotrotz hatte man das Gefühl, ob ich jetzt studentisch an meiner Uni diskutiert habe oder ob man das politische Geschehen verfolgt hat, die Medien verfolgt hat, dass da beide Seiten noch miteinander ringen wollten. Und das ist, glaube ich, das, was anders geworden ist. Donald Trump und die MAGA-Ideologie, die will ja gar nicht mehr sagen, okay, wir gehen hier in den Austausch, in die Diskussion, auch ins Ringen miteinander. Und am Ende setzt sich dann vielleicht das beste Argument durch oder was auch immer. Und natürlich wollen wir haben den Machtanspruch, aber es ist ja gar nicht mehr wir versuchen noch einen Kompromiss zu finden. Etwas, was ja Joe Biden übrigens als Präsident, der ja über Jahrzehnte im Senat gearbeitet hat, immer auch so für sich als präsidiale Rolle definiert hat, zu versuchen, noch miteinander in den Kompromiss zu gehen. Das will ja diese Regierung nicht mehr. Sie wollen eben gar nicht mehr auf die andere Seite zugehen, sondern sie wollen aus meiner Sicht auf ganz vielen Ebenen zerstören, klein machen, ihre Ideologie, ihr Weltbild durchsetzen. Und wenn wir jetzt einmal ganz kurz innenpolitisch gucken, was gerade in Minneapolis passiert ist, wo eine 37-jährige Frau auf der Straße in ihrem Auto von einem ICE-Beamten erschossen wurde und von allem, was wir faktisch wissen, und es ist videomäßig dokumentiert, hat diese Frau keinen Angriff auf diesen ICE-Beamten geplant. Es war kein Versuch, ihn zu überfahren. Er hat nicht in Notwehr gehandelt, aber die Nachricht war ja noch gar nicht ganz draußen und das Framing dieser US-Regierung begann, und zwar das Framing, er hat in Notwehr gehandelt, sie ist eine deranged leftist.
Das deranged left, ja, ja, ja.
Im Zitat gesagt. Und wenn du denkst, wir leben gerade offensichtlich in einem Amerika, in dem die Regierung ihre eigenen Bürger nicht mehr schützen möchte in solchen Momenten, sondern das als Instrument benutzt, um weiter das durchzusetzen, was man selber möchte und das andere zu verdrängen, dann sind wir natürlich mit diesem Pluralitätsgedanken und auch mit der amerikanischen Gründungsidee am Ende.
Jacob Frey, also der Bürgermeister von Minneapolis, hat sich ja dazu ganz klar geäußert und gesagt, das ist eine Lüge. Und ich habe bei dem, was du gesagt hast, gemerkt, dass ich eine Sache nie verstanden habe. Du hast 9/11 erwähnt. Und ich glaube, 9/11 war bei aller Tragik und so weiter trotzdem ein Moment einer kurzen nationalen Einheit für Amerika, wo es auch diesen Unterschied eigentlich zwischen Republikanern und Demokraten nicht mehr gab. Und dann kam Bush, der Irakkrieg, der mit einer Lüge von Paul im UN-Sicherheitsrat begonnen hat. Das war eine klare Lüge. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob diese Spaltung zwischen Demokraten und Republikanern nicht tatsächlich mit der Militarisierung und mit dieser Lüge zusammenhängt, weil ab da ging man quasi getrennte Wege. Also man hat das, klar haben die Demokraten auch das Militär unterstützt, klar, und wenn du an Obama denkst, ging ja Guantanamo weiter bis zum Schluss. Richtig, genau. Und trotzdem ist seitdem sozusagen dieses Element der Lüge und der bewussten und auch erlaubt, damit auch erlaubten, im Interesse der Sache erlaubten Verbiegung von Tatsachen. Das gehörte auf einmal zum politischen Stil. Und ich frage mich, was mit dieser nationalen Einheit nach 9/11 in Amerika eigentlich geworden ist, wie die sich zerlegt hat danach.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Ich würde noch jetzt sehr spontan zwei andere Punkte sehen in der jüngeren amerikanischen Geschichte, die auch gezeigt haben, wo sich diese nationale Einheit auseinander definiert hat. Das ist einmal Roosevelt und der New Deal, also eine Zeit, in der eben der demokratische Präsident für sowas wie einen Sozialstaat sorgen wollte. Und alles, was man an sozialen Mechanismen in den USA heute kennt, kommt ja fast aus dieser Zeit, und das war ja enorm. Also damit hat sich natürlich Roosevelt und haben sich die Demokraten abgesetzt ideologisch von dem, was bislang das war, wie man in Amerika Politik betrieben hat. Ich glaube, da gab es so eine erste Auseinanderdividierung auch von nationaler Einheit. Und dann den zweiten sehr, sehr krassen Punkt würde ich in der Bürgerrechtsbewegung setzen in den 1960er Jahren, wo, glaube ich, auch klar war, dass man hier sehr unterschiedlicher Ansicht ist darüber, wie man mit diesem unfassbaren Rassismus umgeht. Und ich glaube, das sind noch zwei Punkte, aber das geht ja alles in eine Kette. Und dann haben wir 9/11, und absolut, da war Amerika so vereint, wie es wahrscheinlich eben durch die von mir gerade skizzierten anderen Punkte, die für sehr viel Aufregung gesorgt haben, da war eine absolute Einigkeit da, und übrigens ja auch eine internationale Solidarität, wie Amerika sie überhaupt nicht gekannt hatte. Und die hätte man ja auch aus Sicht der Regierung komplett anders nutzen können. Und das hat man sich eben auch zerstört mit diesem Einmarsch in den Irak, mit der Lüge über die Massenvernichtungswaffen. Und dann wurde im Grunde genommen 20 Jahre Krieg geführt, nicht nur im Irak, sondern auch in Afghanistan. Und das ist ja das. Und dann sind wir im Heute bei Donald Trump, der sagt, nie wieder werden wir so eine Form von Engagement sehen im Ausland, und sich deswegen ja auch diese Militärstrategie der USA im Grunde genommen verändert hat, weil Boots on the Ground, das kann auch ein Donald Trump im Grunde genommen seinen Anhänger nicht verkaufen, das wollen die nicht. Steve Bannon hat nach Venezuela gesagt, grandiose Militäroperation, das wird dann erstmal gefeiert, weil ja Militär auch Hollywood-artig überhöht wird, grundsätzlich, aber vor allen Dingen auch auf republikanischer Seite. Und dann hat er aber auch sehr schnell die Frage gestellt, könnte das das nächste Irak-Fiasko werden? Also das ist etwas, was hier kein, das will hier keiner mehr. Und ich glaube, dass deswegen Donald Trump immer versucht, so ein schneller militärischer Erfolg und dann kümmere ich mich nicht mehr um die Konsequenzen, dann sind wir wieder bei Nation Building und will ich eigentlich demokratische Werte noch in die Welt tragen? Also und ich glaube, das will er eben nicht mehr, sondern er will nur seine Dinge durchsetzen. Aber ich glaube auch, dass das 9/11 ganz viel mit der US-amerikanischen Identität gemacht hat und die Konsequenzen daraus dafür gesorgt haben, weil es ja auch innenpolitisch dann Gesetze gab, die die Bürgerrechte derart massiv verletzt haben und sich da eben dann auch aus diesem nationalen Trauma heraus zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf den Umgang mit diesem Trauma entwickelt haben und sich das auch weiter durchzieht. Aber ich glaube, da muss man in der Kette eben noch ein, zwei Punkte mehr sehen, um das zu begreifen. Aber und deswegen ist, glaube ich, dieser Schein, wenn ich nochmal auf die Shiny City on the Hill zurückkomme, ich glaube, die definieren eben Menschen in den USA mittlerweile für sich sehr, sehr unterschiedlich.
Mhm. Aber das hat mir jetzt vieles klar gemacht, dass du die Linie einfach nochmal verlängert hast. Lustig ist ja auch, es ist mir aufgefallen, auf vielen Bildern von Trump, also jedenfalls im Oval Office, ist ja hinten das sozusagen das amerikanische Logo und da ist ganz oft zu lesen E pluribus unum. Also das, was ja auch auf der Dollarmünze, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht. Also aus dem Vielen eins machen. Und ich habe das natürlich immer verbunden mit dem Gedanken an United States, also eine Form von Verbindung, Kommunikation, so eine Art enges Internet der verschiedenen politischen Interessenlagen und Menschen. Und Trump betont das Unum. Er ist jetzt derjenige, der das alles, es gibt nur eins, nämlich mich. Le roi, c'est moi. Und so löse ich dieses Pluralitätsproblem.
Genau, und das muss aber ja dann auch bedeuten, dass alle, die nicht so sind wie er oder die Wunschvorstellung der MAGA-Ideologie von Familie, von Religion, von moralischen Werten oder was auch immer, die müssen dann ja zur Seite gedrängt werden. Und das ist das, was wir jetzt seit fast einem Jahr erleben. Und so ist dann eben, sind die Vereinigten Staaten von Amerika irgendwann eben nicht mehr das, was ja eben die grundsätzliche Idee war, eine diverse Gruppe, die sich aber unter so einer nationalen Identität vereint, sondern es gibt eine nationale Identität, die ist definiert von oben und unter der müssen sich alle vereinigen.
Und jetzt kommt mein Problem. Wir haben ja geglaubt lange Zeit, dass sowas wie Aufklärung hilft. Jetzt merken wir aber, mit rationalen Argumenten kommst du offensichtlich nicht super weit. Und dann hast du die ganzen Tech-Bros und die ganze Tech-Branche, die jetzt nochmal die Kommunikationswege, über die Aufklärung ja notwendigerweise in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit laufen will, auch noch mit ihren Ideen verstopft und nochmal komplett desorientiert, die müssen wir jetzt nicht führen, durch diese ganze KI-Debatte und Technologie-Debatte, die jetzt
nochmal parallel... Da musst du dir auch jemand anderen für einladen, weil ich glaube, das kann ich nur auf so einem naiven Bürger-Level bewerten. Aber
ich, klar, ja, nur, ich ja auch.
Aber also, da musst du dir mal einen Experten für einladen, weil ich glaube, dass natürlich auch Politik miteinander, Journalist, also das wird so viel verändern und vor allen Dingen die politische Debatte natürlich verändern und dieses Verstopfen von Ideen und Austausch und wie hält man noch dagegen? Das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch als Journalistinnen und Journalisten stellen. Und ich sehe meine Aufgabe als Journalistin gar nicht im Dagegenhalten, aber ich sehe meine Aufgabe im Journalismus darin eben zu berichten.
Übersetzen auch, ne?
Zu übersetzen, zu versuchen, dass Menschen, die eben nicht das Privileg haben, so wie ich jetzt hier in Washington DC zu sitzen, dass ich denen transportieren kann, eben was ist die Politik, aber auch was ist in der Gesellschaft los, was machen die Menschen und übrigens nicht nur für die USA, sondern überall auf der Welt. Deswegen halte ich auch immer so ein flammendes Plädoyer für Auslandsjournalismus, weil ich glaube, alle Fragen, die wir hier auch jetzt im US-Kontext oder auch im transatlantischen Kontext diskutieren, fast alle entscheidenden Fragen unserer Gesellschaften, die können sich ja nicht mehr innerstaatlich regeln lassen, auch wenn Donald Trump das natürlich auch gerne machen würde, also auch für die USA das halt definiert. Aber jetzt sehen wir ja, er will das dann natürlich auch nach außen transportieren. Und aber alle globalen Fragen von Sicherheit, Migration, Klima, sozialer Gerechtigkeit, das verhandeln wir ja nicht mehr nur innerhalb unseres eigenen Gartenzaunes. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass eben die Menschen auch die Chance haben, wenn sie es denn wollen, Informationen, Gespräche wie diese konsumieren, um zu versuchen, diese Welt besser zu verstehen. Aber wenn man natürlich dagegen diese KI-Maschine schiebt und die Fake-News-Maschine und das dann quasi staatlich auch verordnet und genutzt wird, wie wir das jetzt in Teilen bei der Trump-Regierung sehen, dann kann man natürlich sich die Frage stellen, wie erreicht man dann halt die Menschen noch? Aber aufgeben ist natürlich am Ende aus meiner Sicht keine Option. Aber das, finde ich, sind so Zukunftsgedanken. Da frage ich mich dann auch schon, meine Patenkinder, die jetzt 13, 14, 15 sind, wie konsumieren die irgendwann mal Nachrichten, aber auch wie wird ihnen diese Welt irgendwann mal präsentiert in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren?
Habe ich leider auch keine
Antwort. Jetzt sind wir wieder im Philosophischen.
Ja, aber gut, das ist halt was mich leider dann zwischendrin immer wieder interessiert. Und du hast ja vollkommen recht, dass diese Probleme, die du im Ausland findest, also und du findest natürlich, um jetzt einen Extremfall zu nehmen, in Amerika andere als in Japan beispielsweise, aber dass das unsere eigenen auch innenpolitischen Probleme in Deutschland natürlich auch widerspiegelt, weil es bestimmte Facetten davon härter als bei uns selber oft auf den Punkt bringt. Es gibt eine Sache, über die ich gerne noch mit dir reden würde. Es gibt ja dieses Presidential Transition Paper von 2025, also dieses Paper, was von extrem konservativen Think Tank kommt. 900 Seiten, also das kann kein Mensch, also ich hab's nur wirklich ausdrucksweise gelesen. Und einen exakten Plan enthält, was man, nachdem jetzt Trump tatsächlich Präsident geworden ist, was man macht, also wie man zum Beispiel Bürokratie ersetzt, also die 2,9 Millionen Bundesbeamten, die im öffentlichen Dienst, die sollen ersetzt werden. Das sind normalerweise immer nur ein paar. Aber was ich interessant fand, ich habe mir gestern mit Blick auf unser Gespräch und dich als Auslandskorrespondentin mal den Teil angeguckt, wie sieht denn eigentlich die Außenpolitik aus? Und da war zu meiner Überraschung zu finden, dass Russland ganz klar als Feind geframed ist. Also in diesen Papern ist also von kumpelhaften Buddy-Beziehungen zu Putin überhaupt keine Rede, also ich habe es jedenfalls nicht gefunden, keine Rede. Und ich habe mich gewundert, ist interessant, wenn Trump doch in vielen dieses Transition Paper umsetzt und die Leute vor allen Dingen um ihn rum, die ja daran lange, lange gearbeitet haben, das ist ja nicht nur er alleine, das ist ja eine ganze Kolonne von Leuten, die das trägt. Wie diese seltsame Beziehung zu Russland und dieses Russland laufen lassen, wie das eigentlich funktioniert.
Ich glaube, das ist eher Trump, also du sprichst über das Project 2025 und das ist ja tatsächlich ein Plan, der jetzt unabhängig von Donald Trump entwickelt wurde, um eben diese Präsidentschaft umzubauen und innenpolitisch wird der ganz, ganz viel auch einfach 1:1 durchgesetzt. Einer der Mitautoren, Stephen Miller, ist ganz eng dran an Donald Trump, am Weißen Haus. Einer seiner engsten Berater ist sein, ich nenne es mal Abschiebe-Enforcer, also der die Migrationspolitik im Inneren organisiert mit diesen Abschiebequoten, auch mit dieser unfassbaren gewaltbereiten Präsenz dieser Beamten in US-Städten, der sich aber jetzt zum Beispiel auch bei CNN außenpolitisch in einem erstaunlichen Interview geäußert hat und gesagt hat, ja, das ist halt jetzt einfach das Gesetz des Stärkeren regiert jetzt und wer die Stärke hat, der setzt sich durch, notfalls auch mit Gewalt. Also der hat da die außenpolitische Agenda formuliert und das heißt, die sind sehr nah dran an Donald Trump. Ich glaube aber nicht, dass Donald Trump unbedingt ideologisch an der Speerspitze dieser Project 2025 Ideologen steht. Und dann muss man natürlich auch eben mit einkalkulieren, das, was wir am Anfang gesagt haben. Donald Trump sagt, er ist sein eigener moralischer Kompass und am Ende entscheidet er nach seinen Maßstäben und es gibt ja auch innerhalb dieser US-Regierung durchaus unterschiedliche Fraktionen im Umgang jetzt mit Russland, in dem Versuch, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Und ich glaube, da müssen wir einen Faktor mit einkalkulieren, und das ist Trumps Eitelkeit auch und diese absolute Überzeugung, dass er Politik betreiben kann, wie er seine Geschäfte in New York der 1980er Jahre betrieben hat. Und zwar über ein One-on-One. Das hat übrigens interessanterweise sein Schwiegersohn Jared Kushner, eine andere Generation, der aber jetzt ja auch ganz eng involviert war, sowohl in Nahost als jetzt auch auf einmal in Russland, der übrigens zwischen den beiden Amtszeiten von Trump eine private Investmentfirma gegründet hat und diese Investmentfirma durchaus profitieren wird und auch schon zum Beispiel im Middle East-Raum enorme Geschäfte angeschoben hat und natürlich schwingt immer ein Geschäftsinteresse mit in dieser Trump-Regierung. Also wenn wir uns irgendwo involvieren, wo liegt vielleicht ein gutes Geschäft? Da sind wir auch wieder beim Stichwort Grönland und Rohstoffe, Venezuela und Öl. In Russland sieht man vielleicht auch Geschäfte. Wie realistisch das ist, das weiß man alles nicht. Oder dass man versucht, die Ukraine auch in gewisse wirtschaftliche Deals zu zwingen. Aber dieser Jared Kushner, was ich eigentlich sagen wollte, der hat in der New York Times mal gesagt, ich bin halt auch so ein Dealmaker und da bedeutet es, der Handschlag gilt. Und die Details werden nach dem Handschlag verhandelt. Und das ist ja die Schule Donald Trumps, 1:1. Und dann kann man natürlich auch verstehen, warum Donald Trump, also er ist jetzt nicht komplett auf Putin, also er hat ja eine Ambivalenz, die Europäer kriegen ihn dann doch immer noch mal mühsam eingefangen und dann ist er wieder verärgert über Putin, weil er dann doch nicht so agiert, wie Trump es gerne hätte, aber am Ende hat er, anders als zum Beispiel bei dieser komplizierten Europäischen Union, hat er in Russland mit Putin einen Mann, der sich ja mit ähnlicher Stärke inszeniert, wie Donald Trump sich gerne inszenieren möchte. Putin würde ja vermutlich auch sagen, ich bin mein eigener moralischer Kompass, so. Und das imponiert Donald Trump natürlich immer und er meint immer, er hat die Fähigkeit, dann in diesen 1:1-Situationen zu einem Ergebnis zu kommen. Dass das mit Putin nicht so leicht funktioniert, hat ja der Gipfel in Alaska letztes Jahr ich weiß schon gar nicht mehr, wann war es, Juni, Juli, im Sommer, gezeigt, als Putin dieses Treffen in Alaska dominiert hat und als am Ende Trump nicht davon bekommen hat, was er sich versprochen hat. Und deswegen ist er ja auch im Grunde so verärgert, dass er das nicht los wird. Aber er versucht es immer wieder über diese Schiene. Und er hat ja auch 2018 zum Beispiel ja Putin mal in Helsinki getroffen und dann so eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Also auch das etwas, was nicht neu ist in Donald Trumps Verhalten. Aber da gibt es, und es wird interessant sein zu sehen, wenn er jetzt weiter so vorgeht. Und jetzt reden wir gerade auch in Tagen, wo die Proteste im Iran massiv sind, wo dieses Regime einfach menschenverachtend gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger vorgeht und Donald Trump ja auch offen überlegt, greife ich da militärisch ein oder nicht? Also er macht ja gerade viel außenpolitisch und dann wird interessant sein zu sehen, inwieweit er sich dann eben auch engagiert hält. Und ich glaube, da liegt eine entscheidende Frage drin, wenn eben Venezuela, da hatte er den großen Auftritt, den großen militärischen Erfolg, die Bilder, Maduro in New York vor Gericht, all das, was er wollte. Aber jetzt wird es natürlich kompliziert, vor allen Dingen für die Menschen in Venezuela. Und wie engagiert halten sich die USA dann in dieser Trump-Regierung? Meine Theorie wäre, nicht besonders engagiert, wenn es für ihn zu kompliziert wird. Und das zeigt sich ja auch, er ist immer noch engagiert, was Russland und den russischen Angriffskrieg in der Ukraine angeht. Aber dann kommen auf einmal 28-Punkte-Papiere, die im Grunde russische Punkte-Papiere sind. Dann fängt Europa das wieder ein. Jetzt sind es 20 Punkte. Dann sagen die USA, ja, Sicherheitsgarantien, ja, aber am Ende wird sich Donald Trump dann daran halten, was er irgendwie, und das ist das Risiko, mit dem wir in der Außenpolitik unter Donald Trump leben müssen, dass nichts mehr verlässlich ist. Mhm.
Das wäre meine Abschlussfrage. Also ich muss das einfach nochmal zitieren, weil mich das wirklich beschäftigt hat, weil ich es nicht glauben konnte. Also im New York Times Interview wird er danach gefragt, ja, Herr Trump, sehen Sie denn, was sind denn die Grenzen der globalen Macht, die die USA und die Sie haben? Welche Grenzen sehen Sie da? Und da sagt er wörtlich, yeah, there's one thing, my own morality, my own mind. It's the only thing that can stop me. Und dann hat er wohl offensichtlich eine kurze Pause gemacht und hinzugefügt, I don't need international law. So, und das mal vorausgesetzt und mit der Frage endest du ja auch dein Buch. Wie viel glaubst du, kann Trump in den 3 Jahren oder die amerikanische Politik, nicht nur Trump, er ist ja nicht alleine, da sind ja auch Leute wie Vance und so weiter um ihn rum, auch wenn die ein bisschen anders ticken, aber trotzdem. Wie viel kann in den 3 Jahren Amtszeit, die noch vor uns liegen, kaputtgeschlagen werden?
Sehr viel, und das ist ja auch die Angst, die ich in meinem Buch formuliere, ich gebe überhaupt nicht auf, dass es 2028 oder jetzt auch 2026 bei den Midterms Wahlen gibt, die zeigen, dass sehr viele Menschen in den USA eine andere amerikanische Politik wollen, dass die Mehrheit der Republikaner im Kongress vorbei sein wird und damit natürlich auch die Handlungsfähigkeit zumindest ein bisschen eingeschränkt wird von Donald Trump, aber er agiert ja permanent auch über Verordnungen, präsidiale Erlasse, und die kann man dann 2028, sollte es einen anderen Präsidenten, eine andere Präsidentin geben, sei es eine demokratische oder ein republikanischer, der aber nicht in diesem Magerfahrwasser ist. Das ist gerade schwer vorzustellen, aber ich will auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ja auch die Republikanische Partei sich wieder verändern kann. Und wir wissen noch nicht, was mit dieser Magerbewegung passiert, wenn Donald Trump nicht mehr ihre Leitfigur ist. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen sollten, 2028 finden Wahlen statt. Alle, die ihre Stimme abgeben wollen, dürfen ihre Stimme abgeben. Es ist fair und frei, und es wird ein Präsident gewählt oder eine Präsidentin, der oder die auf Basis der Verfassung agiert, die eher wieder in demokratischen Kontexten agiert, so wie wir sie verstehen, dann ist das etwas, woran ich unbedingt glaube. Aber die Frage ist, wie schnell lässt sich einfangen, was Trump jetzt in einem rasenden Tempo eben, du hast gesagt, kaputt schlägt? Und das meine ich international, Stichwort Verlässlichkeit, aber auch in dieser amerikanischen Gesellschaft, die, weil sie in so vielen Momenten, weil so viele Räume von Menschen in den USA so viel kleiner gemacht werden und mit einer Rigorosität, und wenn man im Grunde genommen Angst haben muss, hier auf der Straße erschossen zu werden, und sehr viele Menschen in den USA mussten das schon immer haben, nämlich vor allen Dingen junge schwarze Männer mussten schon immer mit dieser Angst leben, aber jetzt müssen auch sehr viele andere Menschen mit dieser Angst leben, wenn Moral und Werte, so wie wir sie definieren, oder eben juristische Grenzen keine Rolle mehr spielen, dann kann man natürlich auch in einem Tempo vorgehen, was andere Regierungen so nicht vorlegen können. Und dann habe ich eben schon die große Sorge, dass so viel kaputt geht, dass wir 2028 da stehen, vielleicht mit einem anderen Präsidenten, aber dieses Land trotzdem nicht mehr wiedererkennen und es nicht nur nach innen enorm schwer wird, das wieder zurückzubauen irgendwie oder das zu heilen. Ich nehme jetzt mal dieses pathetische Wort, weil ich glaube, es wird darum gehen. Und ich glaube, auf internationaler Ebene wird es nicht mehr zu reparieren sein, weil das Vertrauen einfach so weg ist, dass man wahrscheinlich, man kann immer wieder versuchen und sollte man auch, die Brücken zu bauen. Aber ich glaube, diese Verlässlichkeit oder dieses wohlige Gefühl, was wir über Jahrzehnte hatten, dass die USA an unserer Seite stehen, ich glaube, das ist jetzt schon zerstört.
Ganz schön hart. Und was du gesagt hast mit dieser Angst, erschossen zu werden, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch vielleicht, aber ich habe das, als ich das letzte Mal in San Francisco war, und das war eine Stadt, die ich wirklich sehr geliebt habe, ich habe das ständig gefühlt und auch gemerkt, wie das mein Verhalten tatsächlich verändert. Und ja, also ich danke dir wirklich sehr herzlich, dass du vor dem Frühstück noch so ein Gespräch führst sehr und deinen gerne. Ganzen Tag ja noch vor dir hast. Also Rieke, vielen, vielen Dank.
Ich danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Danke, bis demnächst.
Bis bald.
Skobel. Von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieser Kanal von 3 gemeinnützigen Organisationen. Der Udo Keller Stiftung Forum Humanum und der Okeanos Stiftung für das Meer. Sowie vom AVE-Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit, Engagement.